Mumon Khan 32, ein nicht-buddhistischer Philosoph, befragt den Buddha. Ein nicht-buddhistischer Philosoph sagte zum Buddha: Ich frage nicht nach Worten, ich frage nicht nach Nicht-Worten. Der Buddha saß einfach da. Der Philosoph sagte bewundernd: Der von der Welt Geehrte mit seiner großen Gnade hat die Nebel meiner Verblendung hinweggeblasen und mir ermöglicht, den Weg zu betreten. Und nachdem er Verbeugung gemacht hatte, entfernte er sich. Daraufhin fragte Ananda den Buddha: Was hat er erkannt, dass er dich so sehr bewundert? Der von der Welt Geehrte antwortete: Ein gutes Pferd rennt, wenn es nur den Schatten der Peitsche sieht. Setzt euch bequem hin, wenn ihr wollt. Gestern waren wir bei Nansens Empfehlung, in die Zeit vor Buddhas Geburt zurückzugehen. Heute in diesem Koan sind wir wieder bei Shakyamuni Buddha. Und wer einen Widerspruch findet, kann ihn behalten. Was hat der Buddha wirklich gelehrt? In der Zen-Darstellung taucht der Buddha immer als Überwesen auf. Einmal hält er seine Blume hoch und alle verstehen. Oder hier sitzt er einfach nur da, jemand kommt vorbei. Stellt ihm so eine komische Frage: Ich frage nicht nach Worten, ich frage nicht nach Nichtworten. Und der Buddha sagt gar nichts, ist nur da und er ist so hinweggefegt, dass er mit dem Ausdruck tiefster Ehrerbietung verschwindet. Der Buddha, dem wir in den Zen-Schriften begegnen, ist die Mahayana-Ausprägung des Buddhas. Die ist meistens schon ziemlich ausgeschmückt, verglichen mit den Texten des Pali-Kanons, die auch schon ausgeschmückt sind. ist das alles schon sehr stark bevölkert von transzendenten, übernatürlichen Wesen, die aus allen möglichen Welten erscheinen. Deswegen passen auf einmal dann auch 10.000 Leute in so eine Versammlung, während es vorher nur ungefähr 500 sind. Das ist ganz natürlich. Legenden werden ausgeschmückt. Die ursprünglichen Sutras wurden als Skelett genommen, als Pattern, als Muster, aufgrund derer die späteren Sutras gebaut wurden oder gefunden wurden, je nachdem, was man glaubt. Und entsprechend wird die Geschichte immer mehr verfeinert, bekommt ein paar neue Farben und ändert sich ein bisschen in den Schwerpunkten. In den Mahayana-Sutras, wie gesagt, ist der Buddha schon fast ein gottähnliches Wesen. Fast. Der Buddha des Pali-Kanon, wie viel älter der jetzt wirklich ist, kann man eigentlich gar nicht sagen. Die Theravadins behaupten von sich, dass ihre Lehre älter ist. Also der Name ihrer Schule ist der Weg der Alten. Das heißt, sie nehmen für sich in Anspruch, dass sie den Alten und damit den originalen Buddhismus besitzen. Und dass ihre Schriften von daher mehr Autorität haben als die Mahayana-Schriften, die angeblich viel später entstanden sind. So ganz genau weiß man das aber nicht, denn sicher ist, dass auch die Pali-Schriften deutlich später entstanden sind als Buddhas Lebzeiten, zwischen Buddhas Dahingehen und dem Aufzeichnen der Sutras liegt mindestens so viel Zeit wie zwischen Jesus und dem Niederschreiben der Evangelien. Eher mehr. Also stellt sich die Frage, wie wurde dieses Wissen denn überhaupt konserviert über diese Zeit? Über Jahrzehnte, Jahrhunderte hinweg. Und die Legende sagt, es war einfach so, als der Buddha gestorben war, hat man sich versammelt, ein Konzil gemacht und Ananda mit seinem super Gedächtnis musste alles aufzählen, was ihm zusammen mit dem Buddha begegnet war. Und das wurde dann in eine Form gebracht, die man rezitieren konnte. Und das wurde immer wiederholt. Dann hat man diese Sutras gemeinsam wiederholt, genauso wie wir unsere Rezitationen machen. Das haben wir alle gemerkt. Wenn man es ein paar Mal macht, auch ohne den Text vor sich zu haben, kann man es auswendig. Und diese Texte wurden extra so konzipiert, dass das auch ging. Das heißt, die haben ganz viele Wiederholungen. Und wenn man die Originaltexte liest, denkt man, oh Gott, das habe ich jetzt schon dreimal gehört. Es ist sehr eindringlich, aber für jemand, der es liest, ist es erstmal, wirkt es sehr redundant. Und das ist auch das, was beim Übergang der buddhistischen Schriften von Indien nach China passiert. Wir erleben eine radikale Kürzung. Die indischen Texte sind sehr, sehr lang, haben alle diese Wiederholungen, wiederholen immer bestimmte Phrasen, einfach um einprägsam zu werden. Und als die Texte nach Indien transportiert werden, gibt es die Schrift schon lange. Und den chinesischen Lesern kann man mit diesen endlosen Wiederholungen nicht kommen. Die haben keine Zeit für den Scheiß. Also werden die radikal zusammengekürzt. Diese ganzen dicken Sutra-Bände werden auf ein Zehntel des Umfangs zusammengekürzt. Es geht darum, nur noch die Essenz übrig zu behalten. Zen kann man ein bisschen auch als Versuch verstehen, diesen Prozess noch extremer, noch weiter fortzusetzen, noch mehr von dem Text wegzuwerfen, von diesem Ballast, der darum liegt. Also, die Texte enthalten viele Wiederholungen, aber sie nehmen für sich in Anspruch, dass sie die ursprünglichste Darstellung der Lehre des Buddha sind. Mit wie viel Recht? Also ob sie das mehr Recht haben als die Mahayana-Schriften, darüber kann man streiten. Auf jeden Fall sind es sehr alte, sehr frühe Texte. Und sie stellen sehr gut dar, worum es ursprünglich in der Lehre des Buddha ging. Ich lese euch jetzt etwas vor aus der Rede vom rechten Forschen, also ein Sutra, aus dem Pali Kanon. So habe ich es gehört. Einst weilte der Erhabene in dem Jetavana, dem Parke des Anathapindika, bei der Stadt Savatthi. Und es kleidete sich der Herr am frühen Morgen an, nahm Mantel und Bettelschale und begab sich um der Almosen willen nach Savatthi. Da gingen nun viele Mönche zu dem Orte, wo der ehrwürdige Ananda weilte, und herbeigekommen sprachen sie zu ihm. Schon lange Zeit ist es her, dass wir aus dem Munde des Erhabenen eine Rede über die Lehre vernommen haben. Das würde uns, Bruder Ananda, zum Heilige reichen, wenn wir eine Lehrrede vom Meister zu hören bekämen. Dann begebt euch, ihr Verehrungswürdigen, dahin, wo sich die Einsiedelei des Brahmanen Ramaka befindet. Vielleicht gelingt es euch, aus des erhabenen Munde eine Rede über die Lehre zu vernehmen. So soll es, Bruder, geschehen, antworteten daraufhin die Mönche dem ehrwürdigen Ananda. Das ist die Einleitung, die fast jedes Sutra hat. Also, es fängt damit an, so habe ich es gehört. Dann wird der Ort genannt, manchmal noch die Jahreszeit oder sowas. Und Vorgeschichte ist dann auch immer, die Mönche bitten um Unterweisung meistens. Als nun der Erhabene in Savatthi Almosen gesammelt hatte und nach dem Mittagsmahle von seinem Bettelgang zurückgekehrt war, sprach er zu dem ehrwürdigen Ananda: Komm, Ananda, wir wollen zum östlichen Parke, zur Halle der Mutter des Migara gehen, um dort den Tag zu verbringen. So sei es, Herr, antwortete der ehrwürdige Ananda seinem Meister. Und es begab sich darauf der Erhabene mit dem ehrwürdigen Ananda nach dem im Osten gelegenen Parke zur Halle der Mutter des Migara, um dort den Tag über zu verweilen. Das ist auch ein häufiges wiederkehrendes Motiv. Der Buddha verbringt seine Zeit immer bei irgendwelchen Leuten, die dem buddhistischen Orden wohlgesonnen sind. Gönner könnte man sagen, Mäzene, die Teile ihres Grundstücks oder Gebäude oder sowas dem Orden zur Verfügung stellen. Ob das Original in diesen Texten drin war oder ob das Werbung ist, um Leute dazu zu bringen, wenn ihr gutes Karma haben wollt, solltet ihr die buddhistische Gemeinschaft unterstützen. Weiß ich nicht, beides denkbar. Auf jeden Fall wird es sehr oft betont. Zur Abendzeit, als vom Orte seiner Versenkung zurückgekehrt war, forderte der Herr seinen Begleiter auf: Komm, Ananda, wir wollen zum östlichen Bade gehen, um dort unseren Körper mit Wasser zu benetzen. So sei es, antwortete der ehrwürdige Ananda seinem Meister. Nachdem der Erhabene im östlichen Bade seine Glieder mit Wasser besprengt hatte und herausgestiegen war, stand er mit nur einem Gewand bekleidet da und ließ sich wieder trocknen. Es ist eine sehr lebendige Beschreibung verglichen mit dem Mahayana Sutra. Man sieht einen Menschen, der irgendwie seinen Tag verbringt, in der Hitze in ein Bad geht, sich da reinbegibt, seine Glieder mit kaltem Wasser bespült, mit seinem einzigen Gewand wieder raussteigt und sich in den Wind stellt und sich trocknen lässt. Ein echter Mensch, kein göttliches Wesen. Da sprach der ehrwürdige Ananda zu dem Erhabenen: Die Einsiedelei des Brahmanen Ramaka ist nicht weit entfernt. Reizend, Herr, ist diese Einsiedelei. Lieblich ist die Einsiedelei des Brahmanen Ramaka. Gut wäre es, wenn sich der Erhabene in jene Einsiedelei begeben würde, vom Mitgefühl bewogen. Durch Stillschweigen gab der Meister seine Zustimmung zu erkennen und begab sich zur Einsiedelei des Brahmanen Ramaka. Auch ein ganz häufiges Motiv: Der Buddha ist immer von Mitgefühl motiviert. Auch der Pali-Kanon Buddha. Die Mahayana-Leute werfen den Hinayana-Leuten, wie sie die anderen Schulen gerne nennen, das kleine Fahrzeug, eine gewisse spirituelle Engherzigkeit vor und einen gewissen Egoismus. Und dass es ihnen letztendlich an Großherzigkeit, an Mitgefühl, an Wahrnehmung der anderen fehlt. Aber wir finden auch in diesen alten Schriften des Theravada, dass die Kernmotivation des Buddha wirklich sein Mitgefühl ist. Er stellt sich nicht irgendwo hin, weil er seine Lehre so toll findet, sondern es ist immer so, er wird gebeten. Er wird gebeten und sein Mitgefühl bringt ihn dazu: Na gut, wenn die mich hören wollen, dann komme ich halt. Und er redet auch nicht viel. Er gibt meistens seine Zustimmung durch Stillschweigen zu erkennen und kommt einfach mit. So wie wir auf dem Session reden auch nicht viel. Wenn wir nichts sagen, heißt das nicht, dass irgendetwas schief läuft oder dass wir unhöflich sind, sondern dass wir einfach unnötige Worte nicht machen, wie der Buddha. Zu dieser Zeit waren viele Mönche um jener Lehrrede willen in der Einsiedelei des Brahmanen Ramaka vereint. Der Erhabene aber blieb draußen im Torraume stehen, das Ende ihrer Unterhaltung abwartend. Als der Herr nun bemerkte, dass ihr Gespräch beendet war, räusperte er sich und klopfte an den Torriegel. Auch sehr schön, sehr lebendig dargestellt. Das würde ein Mahayana Buddha nie tun. Warten, bis die anderen ruhig geworden sind, dann sich räuspern. Die Mönche öffneten ihm daraufhin die Tür. Da trat der Erhabene in die Einsiedelei des Brahmanen Ramaka ein und ließ sich auf einen ihm dargebotenen Sitz nieder. Und es wandte sich der Herr mit der Frage an die Mönche: Um welcher Rede willen, ihr Mönche, seid ihr hier versammelt? Und um was handelt es sich bei eurer nicht zu Ende geführten Unterhaltung? Worüber habt ihr geredet? Ein sich auf den Erhabenen beziehendes, der Lehre gemäßes Gespräch haben wir unterbrochen, als der Herr zu uns kam. Gut, ihr Mönche, das geziemt sich für euch, die ihr als Söhne aus edlem Geschlecht im Glauben vom Hause in die Heimatlosigkeit gezogen seid, dass ihr um einer Lehrrede willen euch vereint. Wenn ihr nun so beisammen sitzt, sind euch zwei Dinge geboten. Entweder ein der Lehre gemäßes Gespräch oder das edle Schweigen. Das war also der Alltag der Mönche, der Nonnen, der Anhänger, Anhängerinnen des Buddha. Sie haben entweder über die Lehre gesprochen und versucht, Erkenntnis zu gewinnen, Erkenntnis zu teilen, oder sie haben geschwiegen. Ob das jetzt wirklich immer so war, weiß man nicht. Aber offensichtlich wird darauf geachtet. Als der Bruder fragt, worüber sie gesprochen haben, sagen sie, wir haben über die Lehre gesprochen. Und dann sagt der Bruder, gut, das geziemt sich für euch. So ist es richtig. Über die Lehre. Das alles ist der Einleitungsteil. Dann kommen eigentlich erst die Inhalte der Sutras. Zwei Arten, ihr Mönche, gibt es des Suchens. Das wahre Forschen und das falsche. Was ist nun, ihr Mönche, das unrechte Forschen? Da untersucht ein Mensch, der selbst dem Gesetz der Geburt unterworfen, allein nur das, was dem Gesetz der Geburt unterworfen ist. Einer, der selbst dem Gesetz des Alters unterworfen, alleine nur das, was dem Alter unterworfen ist. Der dem Gesetz der Krankheit unterworfen ist, allein nur das der Krankheit Unterworfene. Einer, der selbst dem Gesetz des Sterbens unterworfen, allein nur das dem Sterben Unterworfene. Der selbst dem Gesetz des Leidens unterworfen ist, allein nur das dem Leid Unterworfene. Einer, der selbst dem Gesetz der Befleckung unterworfen ist, nur das der Versündigung Unterworfene. Und was, ihr Mönche, würdet ihr als dem Gesetz der Geburt und des Alters unterworfen nennen? Frauen und Söhne, ihr Mönche, sind der Geburt und dem Alter unterworfen. Knecht und Magd sind der Geburt und dem Alter unterworfen. Ziege und Schaf, Hahn und Schwein, Elefant, Kuh, Pferd und Stute. Gold und Silber sind der Geburt und dem Alter unterworfen. Der Geburt und dem Alter unterworfen sind alle diese Grundlagen einer irdischen Existenz. Ein solcher jedoch, der selbst gefesselt, ohnmächtig, abhängig ist und dem Gesetz der Geburt unterworfen, der erforscht nun das der Geburt Unterworfene. Also man hört sehr deutlich diesen wiederholenden, einprägsamen Stil. Aber der Kern des rechten Forschens ist, der Buddha sagt, wir, die wir uns unvollständig fühlen, was uns leiden macht, uns vergänglich fühlen, wir richten unsere Aufmerksamkeit auf Dinge, die das auch alles sind. Alle Objekte, sagt der Buddha, sind Geburt, Alter, Krankheit und Tod unterworfen. Objekte sind aus der Sicht des Buddha auch Frauen und Söhne, insofern als er meistens zu Mönchen spricht, die die Möglichkeit gehabt hätten, wenn sie nicht seinen Weg gegangen wären, eine Familie zu gründen und sich mit Frau und Kind Glück zu erwerben. Oder Knechte und Mägde zu haben, einen großen Grundbesitz. Oder damals kann man noch sehr schön sehen, noch eine landwirtschaftliche Kultur, Ziege, Schaf, Hahn, Schwein, Elefant, Kuh, Pferd und Stute. Alles Dinge, die damals als erstrebenswert galten, als Zeichen von Reichtum. Und moderner schon offensichtlich, Gold und Silber sind auch Geburt und dem Alter unterworfen. Gold und Silber sind insofern der Geburt und dem Alter unterworfen, als sie sich auch aufzehren. Entweder indem ich sie ausgebe oder vielleicht auch, weil es schon so etwas gibt wie Inflation. Sie sind keine unvergänglichen Werte an und für sich, die ich immer behalten kann. Der Geburt und dem Altern unterworfen sind alle diese Grundlagen einer irdischen Existenz. Ein solcher jedoch, der selbst gefesselt, ohnmächtig, abhängig ist und dem Gesetz der Geburt unterworfen, der erforscht nun das der Geburt Unterworfene. Wir suchen, sagt der Buddha, unser Glück dort, wo es nicht zu finden ist. Letztendlich sind die Sachen, die er aufgezählt hat, die dem Gesetz von Geburt, Alter, Krankheit, Tod unterworfen sind, sind die Dinge der objektiven, phänomenalen Welt. Die Welt, die mir begegnet, die Welt der Objekte. Und der spirituelle Weg beginnt eigentlich damit, dass wir irgendwann feststellen, dass wir leiden, dass uns irgendetwas Grundlegendes fehlt. Und wir versuchen, dieses mentale schwarze Loch, dieses gefühlte schwarze Loch in uns aufzufüllen, indem wir versuchen, irgendetwas da reinzuwerfen, um den Deich abzudichten. Und dafür beschaffen wir uns alle möglichen Dinge in der materiellen Welt und versuchen, damit glücklich zu werden. Also, wir können eine Familie gründen. Die Familie steht, Frauen und Söhne stehen natürlich auch für gesellschaftliche Stellung. Das ist die Stellung eines Haushälters. Viel Besitz erwerben, Knecht und Magd, Reichtum, Vieh, Gold und Silber. Und alle diese Dinge, sagt der Buddha, tragen in sich schon das Leid, weil sie selbst leidhaft sind. Deswegen ist das rechte Forschen nicht darauf gerichtet, sich um solche Dinge zu kümmern. Das heißt nicht, dass man das nicht tun sollte oder nicht tun darf. Aber wenn man glaubt, dass dieses Existenzielle nicht vollständig sein, damit aufgefüllt werden kann, sagt der Buddha, liegt man falsch. Was würdet ihr der Krankheit, dem Tode, dem Leiden unterworfen nennen? Frauen und Söhne sind dem Gesetz von Krankheit, Tod und Leid unterworfen. Knecht und Magd sind dem Gesetz von Krankheit, Tod und Leid unterworfen. Ziege und Schaf, Hahn und Schwein, Elefant, Kuh, Pferd und Stute sind der Krankheit, dem Tod und dem Leid unterworfen. Unter dem Gesetz von Krankheit, Tod und Leid stehen diese Voraussetzungen eines irdischen Daseins. Ein Mensch aber, der selbst gefesselt, ohnmächtig, unabhängig und dem Gesetz von Krankheit, Tod und Leiden unterworfen ist, der spürt nun gerade jenen Dingen nach, die diesen Gesetzen unterliegen. Was würdet ihr, Mönche, nun dem Gesetz der Befleckung unterworfen nennen? Frauen und Söhne sind der Befleckung unterworfen. Knecht und Magd, Ziege und Schaf, Hahn und Schwein, Elefant, Kuh, Pferd und Stute sind der Befleckung unterworfen. Gold und Silber ist der Verunreinigung untertan. Die Befleckung sind diese Grundlagen einer irdischen Existenz unterworfen. Und einer, der nun selbst gefesselt, ohnmächtig ist, an ihnen hängt und der Befleckung unterworfen ist, der untersucht nun allein das dem Gesetz der Befleckung Unterliegende. Dies ist, ihr Mönche, das falsche Forschen. Eine weitere Wiederholung immer wieder der gleichen Struktur. Man kann sich gut vorstellen, wenn man das, zum Beispiel diesen Text, statt unserer anderen Rezitation einmal täglich rezitieren würden, würden wir das am Ende des Sessions auswendig können, höchstwahrscheinlich zusammen zumindest. Was ist das wahre Forschen? Da untersucht ein Mensch, der selbst der Geburt unterworfen ist und das Elend in dem geboren worden erkannt hat, das Ungeborene, Unvergleichliche, das Zur-Ruhe-Kommen des Werkes, das Nirvana. Er, der selbst dem Altern, der Krankheit, dem Tode, dem Leide, der Befleckung unterworfen ist und in diesem allen das Unheil schaut, der forscht nun nach dem alterslosen, von Krankheit freien, todlosen, schmerzensfreien, von Flecken reinen, unvergleichlichen, dem Zur-Ruhe-Kommen des Werkes, dem Nirvana. Das, ihr Mönche, das ist das echte Forschen. Auch ich, ihr Mönche, habe von meiner völligen Erleuchtung, als ich ein Wesen auf dem Wege zur wahren Erkenntnis, noch nicht völlig erwacht und selbst dem Gesetze der Geburt, des Alters, der Krankheit, des Todes, des Leides, der Beschmutzung unterworfen war, nur dem der Geburt, dem Alter, der Krankheit, dem Tode, dem Leide, der Befleckung unterliegendes nachgeforscht. Da kam mir der Mönche, ihr Mönche, der Gedanke, warum wohl untersuche ich, der ich der Geburt, dem Altern, dem Kranksein, dem Tode, dem Leiden der Versündigung unterworfen bin, allein das, was diesem unterliegt. Wie wäre es, wenn ich, der ich all diesem untertan bin, nachdem ich in ihm das Unglück erkannt habe, auch nach dem ungeborenen, nicht alternden, krankheitsfreien, todlosen, schmerzfreien, unbefleckten, unvergleichlichen, dem Zur-Ruhe-Kommen des Werkes, dem Verlöschen suchen würde. Das ist das, was der Buddha uns empfiehlt. Schon der Buddha des Pali-Kanons, schon in sehr frühen Schriften. Also, richte deine Aufmerksamkeit nicht auf die Dinge, die vergänglich sind. Richte deine Aufmerksamkeit nicht darauf, irgendwelche Objekte zu erringen. Suche deine Befreiung nicht darin, dass du irgendetwas anhäufst, sondern versuche das zu finden, was davon nicht betroffen ist. Versuche das zu finden, was dahinter liegt, was hinter deinem Erleben liegt. Konzentriere dich nicht auf die Objekte, die dich kurz glücklich machen können und danach, falls du dich an sie hängst, dich wieder unglücklich machen, sondern konzentriere dich auf das, was das alles erlebt, das Ungeborene. Tatsächlich wird dieser Begriff, das Ungeborene, viel, viel später bei Bankei dann aufgegriffen als zentraler Begriff bei ihm. Das ist für ihn letztlich das Wort, an dem er aufwacht. Aber das Ungeborene ist schon im Pali-Kanon angelegt als etwas, was unserer Wahrnehmung und unserer Möglichkeit, befreit zu werden, zugrunde liegt. Wenn Befreiung, wie wir uns das oft vorstellen, etwas wäre, was man erreichen könnte, also etwas, was wir erzeugen, dann würde der Buddha sagen, so ähnlich wie es Ramana Maharshi auf seine Weise auch sagt, dann ist es nutzlos, sich um sowas zu kümmern. Weil dann gehört auch die Befreiung, wenn das ihr Wesen ist, zur Welt der Objekte. Und ist zwar vielleicht ein besonderes Objekt, vielleicht etwas stabiler als die anderen Objekte, aber eigentlich ist es etwas Geschaffenes, etwas Zusammengesetztes, Alter, Geburt, Krankheit und Tod unterworfen und deswegen letztendlich wertlos. Kümmert euch, sagt der Buddha, um das Ungeborene. Findet heraus, was das ist. Richtet eure Aufmerksamkeit auf dieses Ungeborene. Lasst euch nicht gefangen nehmen von eurer Gier und von eurer Hoffnung auf Objekte. Das heißt, für den Umgang mit eurem Erleben. Sucht nicht nach ganz bestimmten Erlebnissen, die euch glücklich machen. Erlebnisse sind nicht verkehrt, können auch sehr nützlich sein, wenn wir daraus etwas lernen können. Wenn wir zum Beispiel Jhanas, Versenkungsübungen machen, bekommen wir einen Vorgeschmack davon, wie sich so etwas Ungeborenes anfühlen könnte. Und wir machen eine ganz konkrete Erfahrung davon, dass die Versenkungszustände leidhaft sind, weil sie einen sehr schönen, scheinbar überweltlichen Frieden erzeugen und einen Totalzusammenstoß mit der Wirklichkeit, sobald ich aus dem Jhana rauskomme und im normalen Leben lande, weil ich es da nicht weiterverwenden kann. Die Aufgabe, die der Buddha uns gibt, ist also nicht, das Ungeborene zu schaffen oder zu erzeugen, sondern unsere Aufmerksamkeit darauf zu richten und es immer deutlicher wahrzunehmen. Das Bild, das immer gebraucht wird, nicht nur im Buddhismus, ist die Wolken, die den Mond verdecken, beiseite schieben. Damit fängt man an. Der Mond ist ein Symbol für das Ungeborene. Der Mond, stellte man sich zumindest so vor, leuchtet immer hell, egal ob ich ihn sehe oder nicht, auch wenn er von Wolken verdeckt ist. Und die Aufgabe im Zen ist, immer mehr eine Wahrnehmung dieses Mondes zu bekommen. Dieser Mond, der immer da ist. Nichts versuchen, ihn festzuhalten. Nicht zu glauben, dass kurze Augenblicke, wo ich den Mond mal sehe, wichtig sind, sondern meine Aufmerksamkeit darauf zu richten, dass mir immer bewusster wird, dass der Mond die ganze Zeit da ist. Immer gewesen ist und unabhängig davon, welche Nebel gerade durch meinen Geist ziehen, davon nicht berührt werden kann. Das ist die Basis für die Befreiung. In den Worten des Buddhas, des Pali-Kanons. Und obwohl es eine ganz andere Form des Lehrens ist, als sie im Zen benutzt wird, ist es inhaltlich eigentlich genau das Gleiche. Das heißt, wenn ihr hier sitzt und etwas erlebt, seid euch dessen bewusst, wer das erlebt, was die Basis ist für dieses Erleben, was ist der Hintergrund, nicht das, was da auftaucht. Und was ist das, was dahinter steht, was das alles erlebt. Das ist der Weg zur Befreiung. Vielen Dank.